Man darf einfach nicht verweilen. Man muss auf den Zug aufspringen. Die Digitalisierung ist super wichtig.
Recharge. Aufladen und neu durchstarten. Ein Podcast von Medienreaktor.
Hallo und herzlich willkommen bei Recharge, dem Podcast für alle Morgenmenschen. Hier sind wieder Andi und Flo und wir sprechen mit unseren Gästen über die Themen, auf die es in Zukunft dabei ankommen wird. Hi Andi.
Hi, Servus Flo, grüß dich.
Unsere heutige Interviewpartnerin ist Innovation Project Manager bei NetgeX, der Digitaleinheit der Netge-Gruppe aus Selb. Wir sprechen mit ihr darüber, wie man Ideen im Unternehmen fördert und daraus in einem geschützten Raum digitale Geschäftsmodelle entwickelt. Herzlich willkommen bei Recharge, Dana Seidel.
Hi ihr beiden, freut mich, dass ich heute Teil eures Podcasts sein darf.
Servus Dana, schön, dass du da bist.
Ja, stell dich doch einfach mal kurz vor. Wer bist du und was machst du?
Mache ich gerne. Also, ich bin die Dana und ich bin tatsächlich bei NetgeX eigentlich ganz frisch. Aber meine Geschichte mit Netge geht schon ein bisschen länger. Und zwar habe ich dort schon einen größeren Teil meines Bachelorstudiums verbracht. Und zwar habe ich ein Praktikum gemacht in Spanien bei der Niederlassung von einem der Geschäftsbereiche und habe dann anschließend auch zurück in Deutschland meine Bachelorarbeit im Geschäftsbereich für Manodispergieren geschrieben. Darüber erzähle ich euch aber gern später noch mehr. Und als ich im Auslandsstudium war, habe ich in der klassischen Marketingabteilung klassische B2B-Messeauftritte geplant und tatkräftig unterstützt, wo es ging. Da war ich ja noch ganz am Anfang meines Studiums. Und danach habe ich mich tatsächlich nochmal dazu entschlossen, nach quasi meinem internationalen Management-Bachelor einen Marketing-Master draufzusetzen. Und genau, da hat es mich dann danach erstmal nach Berlin verschlagen. Und ich habe als Social Media Managerin gearbeitet. Allerdings bin ich super heimatverbunden und war dann auch sehr happy, als das Angebot von NetgeX kam und ich bin dann direkt wieder in die Heimat. Und seitdem bin ich da.
Ja, cool. Dann vielleicht gleich mal, gehen wir gleich mal drauf ein, auf dieses Zusammenspiel zwischen Netsch und NetgeX. Also das ist ja, steckt ja so ein Wortspiel dahinter. Und das kommt
Genau.
über Audio ein bisschen schwer rüber, aber wir versuchen es einfach mal. Also Netsch ist das Unternehmen, das hört sich schon so herrlich englisch an, ist aber eigentlich so ein deutscher Name, oder? Also schreibt man auch
Genau.
mit TZ und Sch. Also was
Genau.
macht Netsch?
Also, Netge an sich, das Mutterunternehmen, sage ich mal, ist ein mittelständisches Maschinen- und Gerätebauunternehmen in Familienbesitz. Und zwar mit weltweiten Produktionsstätten, Vertriebs- und Servicegesellschaften. Aber wie gesagt, durch diese Familienführung sind sie super regional verwurzelt und auch heimatverbunden, was ich unter anderem extrem schätze. Und sie setzen sich auch für Regionalität ein und fördern dort auch die heimische Wirtschaft. Und innerhalb der Netge Holding, also der Netge-Gruppe, gibt es drei verschiedene Bereiche. Geschäftsbereiche, einmal analysieren und testen, manodispergieren, ihr erinnert euch, da war ich mit meinem Bachelor, und Pumpen und Systeme. Und innerhalb der Geschäftsbereiche gibt es wieder verschiedene Bereiche, für die diese Maschinen angefertigt werden. Also ich nenne euch mal ein Beispiel jetzt aus manodispergieren, weil ich mich da einfach historisch am besten auskenne. Und zwar produzieren die Firmen für die Foodindustrie, für die Pharmaindustrie, aber auch für den Bergbau. Und auch bei Pumpen und Systeme gibt es Pumpen von super kleinen Exzenterschneckenpumpen bis riesige Pumpen, die Öl, Massen an Öl pumpen. Genau. Ihr wollt jetzt bestimmt wissen, wie da NetgeX dazu passt. Wir würden auf jeden Fall immer sagen, wir sind die Digitaleinheit von Netge. Und zwar wurde die eben geschaffen aus dem Grund, neue Ventures für die Netge-Gruppe zu schaffen, also inkrementelle Innovation, aber auch disruptive. Das heißt, wir arbeiten vor allem unabhängig vom Kerngeschäft als komplett neue Säule. Aber klar ist es auch super, wenn es fürs Kerngeschäft so als Addition fungiert und wir eine tolle Idee haben, die man bei unseren Maschinen anwenden kann. Klar.
Das heißt, ihr seid als Digital-Unit von Netsch sozusagen ausgegründet. Und wenn ich das richtig verstanden habe, genau. Und ihr beschäftigt euch natürlich mit internen Themen, aber auch quasi seid natürlich offen für Ideen von außen.
Definitiv.
So, kann man das so unter einen Nenner schreiben sozusagen?
Das hast du perfekt zusammengefasst.
Okay, das heißt, ihr arbeitet an, ja, an Lösungen, an digitalen Lösungen für Netsch, aber auch für andere Unternehmen. Oder wie sieht es da genau,
genau
aus? Was macht ihr
also
da genau?
Der Vorgang ist ursprünglich so gewesen, dass Leute von uns innerhalb des Unternehmens auf uns zukommen können oder wir das vielleicht auch aufschnappen, mal, dass jemand eine coole Idee hat und sagt, hey, ich hätte eine super krasse Idee für eine unserer Mühlen. Man könnte die doch smart machen mit der und der App oder der und der Lösung, Cloud, you name it. Und dann kommen die auf uns zu und wir stellen ihnen dann diesen Safe Space zur Verfügung, in dem sie sich sicher fühlen können, ihre Ideen uns quasi preisgeben und wir mit ihnen dann zusammen von der Konzeption über die Ideengenerierung bis hin zum fertigen Venture quasi ihre Idee entwickeln. Und da stellen wir ihnen natürlich Expertenwissen, Expertenunterstützung, unser Know-how, unser Skillset, aber auch Budget zur Verfügung, dass sie einfach ihre Idee, so gut es geht, in die Tat umsetzen können. Und das war die Grundidee. Klar, manchmal treffen wir auch in unserem Gründerzentrum andere Leute, die auf uns direkt zukommen, jetzt nicht von Netsch zum Beispiel, nicht intern, und auch sagen, hey, ihr seid doch Accelerator bei solchen Themen, wir haben da eine coole Idee, vielleicht wollen wir zusammenarbeiten. Also das geht auch. Aber die ursprüngliche Idee war eben so mit internen Mitarbeitern.
Aha, das heißt also, egal wo die Idee herkommt, also ich denke mal, die ursprünglich war das wahrscheinlich so gedacht, da wurden halt immer wieder digitale Ideen, kamen aufs Tableau und es gab im Prinzip keinen Bereich bei Netsch selbst, der das dann letztendlich in die Tat umgesetzt hat. So
genau.
Ist der NetschX wahrscheinlich entstanden.
Ja, oder es hat einfach auch an Zeit gefehlt oder Budget,
genau,
oder dass die Leute sich loseisen konnten von ihrem Tagesgeschäft, ja, um ihre Idee und die Tat umzusetzen. Und wir geben ihnen dann quasi, wenn das natürlich zeitlich hinhaut, 3 Monate oder mehr, dass sie sich da wirklich in ihr Projekt reinhängen können und mit uns die Idee umsetzen oder entwickeln.
Okay, und jetzt kommt jemand, egal wer, ob von Netsch oder von außen, kommt mit einer Idee zu euch und wie wird es dann sozusagen, ja, wie wird es evaluiert, ob die Idee zu was taugt, also zu einem,
genau,
wie das zu einem fertigen Produkt wird am Ende?
Bei uns gibt es dann verschiedene Runden, also die Pitches. Da startet es dann mit dem ersten Pitch, der vom Digital Sounding Board vorgetragen wird. Also das sind unsere CEOs und Leute mit extremem Branchenwissen, Expertenwissen, die dann natürlich auch eine realistische Einschätzung zu dem Ganzen geben. Wir bereiten das super detailliert vor mit FAQs, also alle Fragen, die gestellt werden können, gehen wir vorher durch. Hoffen dann natürlich, dass wir alles abgedeckt haben und können dann auch auf die meisten Fragen antworten. Oder es ist halt einfach total wichtig, diesen Prozess mitzunehmen. Dann kommen nochmal Gedankenanstöße vom Digital Sounding Board rein und sagt, habt ihr auf das geachtet? Habt ihr daran gedacht? Und so entwickelt sich dann immer weiter. Dann geht man in die nächste Phase, also in die Next Stage und pitcht dann wieder, wenn das Projekt auf die Next Stage kommt, um Budget zum Beispiel oder um einen UX-Designer, um Human Capital, sage ich mal. Und so sind dann die verschiedenen Stages, bis es letztendlich dann gegründet werden kann, wenn die Idee Form annimmt.
Und die Leute, die die Idee hatten, die sind in dem ganzen Prozess stetig dabei.
Genau, die sind immer dabei. Deren Input wird natürlich auch immer verlangt. Sie entwickeln das alles mit uns mit. Also wir sind da Unterstützer, Partner und auf einer Wellenlänge und auf Augenhöhe. Das finde ich besonders schön. Keiner fühlt sich irgendwie herabgesetzt oder.
Also flache Hierarchien sozusagen.
Ja, definitiv.
Was uns natürlich auch bei der Recherche jetzt zu dem Thema auch aufgefallen ist, ist, dass eure Webseite ausschließlich auf Englisch ist, bis auf einen Bereich von Blogbeiträgen, der sowohl deutschsprachig als auch englischsprachig ist. Hat es einen besonderen Grund? Wollt ihr da eine gewisse Zielgruppe ansprechen?
Also, passt auf, das ist so, die Weltsprache ist ja einfach Englisch. Die meisten Menschen sprechen das fließend und wirklich gut und verstehen es einfach. Und wir wollten uns nicht künstlich beschränken, indem wir unsere Website nur auf Deutsch machen und halt einfach nur weniger Menschen ansprechen. Und klar, wenn wir Ausgründungen machen, dann sind die vorrangig erstmal für den europäischen Markt, aber auch niemals nur dafür da. Also es ist immer ein Plan und dass es auch weltweit quasi genutzt werden kann. Und klar, vielleicht innerhalb des Unternehmens macht es auch Sinn, mal den einen oder anderen Blogbeitrag auf Deutsch zu schreiben, aber grundsätzlich sind alle unsere Landingpages auf Englisch. Das macht einfach den meisten Sinn.
Ihr sprecht jetzt auf eurer Webseite von bei eurer Arbeit oder für eure Arbeit von drei wichtigen Säulen. Mhm. Secure Space, Empowerment und Respect.
Genau.
Was bedeutet für euch, wollen wir uns die drei Säulen mal ein bisschen genauer angucken, was bedeutet für euch Secure Space? Das hört sich spannend an.
Witzig, dass du fragst. Ich habe nämlich am Anfang gedacht, als ich angefangen habe, dass mit Secure Space sowas gemeint ist wie, wir arbeiten mit sicheren Cloud-Lösungen, also unsere IT-Security.
Ja.
Also wir arbeiten natürlich mit sicheren Cloud-Lösungen, aber damit ist nicht IT-Security gemeint, sondern der geschützte Raum, also die ureigene Intention von NetX, der USP quasi, der uns ausmacht. Also warum sollten die Menschen, die die Idee haben, genau zu uns kommen und nicht sagen, ich mache mich jetzt selbstständig, ich habe die Idee, keine Ahnung. Weil, wie gesagt, meistens fehlt es an Zeit, Budget. Und wir sind eben dafür da, ihnen diesen Raum zu bieten, mit Zeit, mit Budget, mit Unterstützung, mit Know-how, dass sie die Idee so effektiv und effizient wie möglich umsetzen können, einfach Teil eines coolen Teams sind und auch ihre Kreativität ausleben können und einfach die Idee nicht verwerfen müssen, was ich extrem schade fände, weil die Kreativität wäre dann einfach lost und nicht verwendet. Und genau, dieser Safe Space ist einfach auch wichtig, um exzellente Ideen in die Tat umzusetzen. Keine Angst zu haben, auch das, was geklaut wird oder weitergegeben ohne Credits an diejenigen, die dann die Idee wirklich hatten. Das ist mit Safe Space gemeint oder Secure Space.
Ja, das finde ich eine ziemlich gute Sache, weil ich habe mich immer gefragt, du hast so eine Idee, ne, kommst, willst das vielleicht in die Tat umsetzen und weißt es nicht genau, wie du das angehen sollst. Und genau dafür ist das ja da, ne, dass man dann sich da einfach die Zeit nehmen kann, den Raum hat und ja, eine Idee muss ja auch reifen. Da muss man ja, also man kann ja eine Idee im Kopf haben und dann, ja, wie setze ich die in die Tat um? Da ist es ja immer gut, wenn man dann Sparringspartner hat und so weiter. Genau. So stelle ich mir das dann vor, dass man dann in diesem Raum, also das stelle ich mir auch so als Raum vor, wo man Workshops und Bootcamps und solche Sachen macht und wo man halt dann diese Idee sozusagen immer weiter schleift und fein schleift irgendwann.
Genau. Wir sprechen auch oft von einem Gewächshaus, so geschützte Glasscheiben hat und nichts kommt von außen rein und nichts Wichtiges dringt auch raus. Metapher finde ich ganz cool.
Gute Metapher. Ist denn das tatsächlich dann auch, also von der Innenarchitektur her so, dass man da von außen reingucken kann? Können da Netsch-Leute, also von der Holding oder von der Gruppe, können die euch da irgendwie über die Schulter gucken? Sehen die da, also, was ihr da macht?
Wie gesagt, die Holding, also das Digital Sounding Board, wird natürlich immer zu den Pitches eingeladen und zu Rate gezogen, geben ihre Einschätzung, ihre Hilfe, ihre Ideen oder ihre Befürchtungen an uns weiter, was uns natürlich im Prozess auch weiterbringt. Man kann, also wenn eine Idee im Wachsen ist, dann schauen wir natürlich nicht, wenn die noch nicht fertig ist, dass irgendwie halb Wahrheiten oder Halbwissen nach außen dringt, das wäre ja auch dann doof für die Beteiligten. Das ist dann schon geschützt und jeder unterschreibt auch Vertraulichkeitsvereinbarungen. Also da muss sich keiner Sorgen um was machen, dass eben was nach außen dringt, was nicht nach außen dringen soll. Also klar, meine Aufgabe ist ja besonders, Marketing, intern und externe PR zu machen. Wenn es da was Cooles gibt, eine neue Stage von dem Projekt, dann leaken wir das natürlich schon, aber halt ohne irgendwelche wertvollen Informationen preiszugeben. Einfach nur Status quo, an was arbeitet Netchex gerade. Müssen jetzt auch keine Leute namentlich genannt werden, aber genau. Es wird basiert eben alles auf Vertrauen.
Wenn ihr dann zum Beispiel sowas prototypt und dann User-Tests macht, welche Personas nehmt ihr dann, interne oder nehmt ihr einfach Werkstudenten, sag ich jetzt mal, oder ähnliches?
Meinst du mit User-Tests, wenn jetzt zum Beispiel eine Software entwickelt wird? Dann
ja, genau, zum Beispiel, ja.
Ganz unterschiedlich. Also mein aktuelles Projekt zum Beispiel arbeitet extrem eng mit einem der Geschäftsbereiche zusammen, analysieren und testen. Und da sind unsere Sparringspartner Labormitarbeiter, also wirklich auch unsere Maschinen. Aber das ist von Projekt zu Projekt wirklich unterschiedlich, kann man gar nicht pauschalisieren.
Okay.
Das ist halt auch das Coole, die Abwechslung an der ganzen Sache bei Netjax. Kein Projekt ist gleich.
Aber wenn wir jetzt über diesen Raum gesprochen haben, das ist ein tatsächlicher physikalischer Raum. Also da kann ich hingehen zu euch.
Ja, wir haben ein Büro, wir haben ein Office in Selb, wo auch der Hauptsitz unserer Holding sich befindet. Allerdings haben wir auch ein zweites Office in Hof. Hof ist auch in Oberfranken bei uns um die Ecke. Da war zum Beispiel auch meine Universität. Allerdings haben wir auch super viele verschiedene Coworking Spaces, sei es in Hamburg, Berlin, München, in denen wir mit unseren Partnern oder unserem Netzwerk zusammenarbeiten können und ab und zu einfach mal hinfahren. Das heißt, wir sind super gut vernetzt und zu Nicht-Corona-Zeiten legen wir halt auch extrem viel Wert auf Events, Networking-Events, Austausch, physikalischen Austausch mit Menschen, aber durch die Digitalisierung und auch unsere Digital Skills sind wir auch immer remote da, machen Stammtische und Sessions und vergraben uns auf gar keinen Fall jetzt nur in unseren vier Wänden. Das nicht.
Jetzt haben wir ja gerade so von den drei Säulen in Secure Space so ein bisschen beleuchtet. Jetzt ist ja die zweite Säule Empowerment, die dritte Respect. Yes. Empowerment, ja, Unterstützung. Wie unterstützt ihr die Menschen mit den Ideen?
Genau, also auf jeden Fall mit Zeit. Wir nehmen uns Zeit, Ideen mit ihnen zu entwickeln, das zu konkretisieren, alles aufzusetzen, zu konzipieren. Dann stellen wir natürlich Human Capital, Manpower, Headcount uns als Experten oder Hilfesteller. Natürlich auch das Budget, weil man braucht einfach ein gewisses Startkapital, um Ideen vorantreiben zu können, sei es jetzt, ob man sich damit weitere Expertinnen reinholt, ins Boot holt oder ja, Prototypen baut. Und natürlich unser unterschiedliches Know-how stellen wir zur Verfügung, damit alles gut läuft. Und das sind meistens Methodiken, also mit Methodenkompetenzen, wie arbeitet man agil, dass man mal ein Strategy Canvas aufsetzt, solche Sachen. Aber natürlich auch mit Materialien und Geräten. Dadurch, dass wir die verschiedenen GBs haben, Geschäftsbereiche, können wir mit Maschinen unterstützen oder mit Software. Genau, da sind eigentlich keine Grenzen gesetzt.
Also ihr habt sozusagen, klar, die Möglichkeit, das alles auch mit Hardware und ja mit anfassbaren Dingen zu gestalten, zu kreieren. Jetzt hast du gerade schon Stichwort Corona-Zeiten. Wie seid ihr damit umgegangen? Oder gab es irgendwie so einen Showstopper? Oder habt ihr einfach, war das so ein nahtloser Übergang in so, ich sag jetzt mal, wir arbeiten zum Beispiel mit einem Tool, das nennt sich Whimsical, dass man da zum Beispiel solche Boards hat, wo man dann ja auch Workshops abhalten kann und dass man da so remote kollaborieren kann und gemeinsam an einem Whiteboard stehen kann und arbeiten kann. Habt ihr sowas auch im Einsatz?
Ja, das auf jeden Fall. Seit Corona ist natürlich mit dem Homeoffice jeder dann ins Homeoffice gewandert und wir arbeiten viel mit Miro und Trello, also mit Kanban-Methodiken und organisieren halt so unsere Projekte, dass alles läuft. Jeder sieht, auf welchem Status man ist, seine Prioritäten gleich sehen kann, was ich ganz wichtig finde in so projektbezogenen Arbeitsweisen. Und ja, es sind ja physische Treffen mit Sicherheits- und Konzepten und Hygienemaßnahmen möglich. Aber die sind natürlich nur die Ausnahme, beziehungsweise finden sehr, sehr selten statt und auch nur, wenn alles eingehalten werden kann.
Ja, die dritte Säule, die wir ja noch hatten, ist das Thema Respect. Also wir haben schon vorhin drüber gesprochen, ihr habt ein Sounding Board und da werden Ideen gepitcht und bewertet etc. Genau. Aber ist grundsätzlich erstmal im ersten Schritt jede Idee willkommen?
Das auf jeden Fall. Also wir hören uns alles an. Wir sind super happy über jeden, der den Mut hat, an uns ranzutreten und seine Idee preisgibt. Und es macht auch absolut gar nichts, wenn jetzt eine Idee erstmal sehr unrealistisch klingt oder vielleicht auf Unverständnis trifft. Wir hören uns alles an, wir bewerten alles, wir sprechen mit ExpertInnen, um zu sehen, ob das quasi Zopf hat in Zukunft. Das auf jeden Fall. Also das ist das, was wir darunter auch verstehen. Und dass keiner Angst haben muss, ausgelacht zu werden oder so. Also wirklich.
Ja, das ist ja eigentlich, das kennen wir ja auch, Flo, ne? Stichwort Brainstorming. Mhm. Es gibt keine blöden Ideen. Letztendlich alles muss raus, ne? Und alles kann irgendwie auch ein Faktor sein, um vielleicht zu einer Lösung zu kommen am Ende des Tages, ne?
Und am Anfang muss man vielleicht auch einfach mal zu groß denken, also vermeintlich zu groß denken.
Ja. Sind es dann so vom Impuls her immer gleich schon digitale Projekte? Also ja.
Ja, mit einer Ausnahme, unser aktuellstes noch sehr Top-Secret-Projekt, weil wir selber noch in der Explorierung stecken, ist jetzt das erste, das ich auch kenne von Netgex, das nicht digital startet, aber sonst waren es ausschließlich digitale Lösungen.
Was mich jetzt gerade noch persönlich interessiert ist, du hattest vorhin bei Empowerment auch so ein bisschen Investment irgendwie, glaube ich, angeschnitten. Wie wird denn, also jetzt passiert sowas, ne? Da kommt jemand mit einer Idee und es könnte eventuell was draus werden. Ihr sprecht, ihr habt vielleicht schon die ersten Ideen, ihr macht so einen kleinen Workshop, Brainstorming, whatever. Ja, wer bezahlt es am Ende? Beziehungsweise holt ihr euch schon von Anfang an mögliche Investoren an Bord oder kommt das alles aus dem Unternehmen heraus? Wie läuft das finanziell?
Also finanziell unterstützt werden wir natürlich von der Holding unserer Mutter, also der Netschko-Gruppe. Wie der Prozess dann aussieht, wenn eine Ausgründung stattfindet oder bevor eine Ausgründung stattfindet, kümmern wir uns natürlich auch immer um Förderungen. Mhm. Das sind so die zwei Säulen.
Okay. Ja. Jetzt haben wir ja jetzt gerade über Respekt gesprochen. Ich denke mal, dass das auch für euch natürlich intern auch ein Thema ist. Also, dass ihr auch intern natürlich mit Respekt euch gegenüber tretet und natürlich auch mit den Ideen respektvoll umgeht von den Leuten, die mit Ideen zu euch kommen. Wie kommen denn die Ideen zu euch?
Also, in der Regel haben wir da, ich meine, Netsch weltweit hat sehr viele Mitarbeiter und da mangelt es, sage ich mal, nicht an Ideen. Also die Leute sind wirklich sehr offen und treten von allein an uns heran, worüber wir sehr happy sind. Allerdings machen wir natürlich auch proaktiv was für die Sache und richten regelmäßig Stammtische aus, in denen wir Denkanstöße liefern und dann im Nachgang oft Leute auf uns zukommen und sagen, hey, cooles Thema, ich hatte genau dazu letztens eine Idee oder ja, wollt ihr euch das mal anhören? Das passt doch gerade irgendwie zum Stammtischthema. Wir haben auch ein Innovation Scout Netzwerk intern. Da können Leute auch ihre Ideen reinposten. Das daten wir dann auch ab und zu mal mit neuesten Branchenwissen oder Digitalisierungsthemen ab. Und da fließt dann auch einfach oft was rein, worüber wir natürlich sehr happy sind.
Ihr kollaboriert ja auch mit der Hochschule Hof. Zusammen, genau. Habt ihr auch quasi einen Coworking Space, wenn ich das richtig gelesen habe, oder
genau. Ihr
habt auch eine Dependance. Kann man jetzt irgendwie sowas feststellen wie, naja, die Digital Natives sind schneller mit solchen Ideen am Start als jetzt ältere, sage ich mal so die Ü-40-Jährigen, oder kann man das nicht so pauschalisieren, dass man sagt, also die richtig coolen digitalen Ideen kommen nur von den jungen Leuten?
Mm-mm. Also wenn ich jetzt so an die Projekte denke, die die Jungs bisher so gepitcht haben oder ausgegründet haben, muss ich sagen, es ist bunt gemischt. Also da war jede Altersklasse vertreten und die Ideen kamen auch von den unterschiedlichsten Leuten. Mhm. Klar, im Gründerzentrum in Hof zum Beispiel, da treiben sich sehr viele fertige Studenten, also Leute, die ich auch noch kenne von der Uni rum, und viele Leute haben eben dort ihre Startup-Spaces. Aber im Unternehmen selbst, bei Netsch, kommen auch Leute, die schon älter sind, mit solchen Ideen auf uns zu, was ich persönlich immer extrem cool finde, weil ich es ganz toll finde, wenn sich die Generation damit auseinandersetzt und es auch versteht, weil ich weiß, wie kompliziert das ist, also, oder was man einfach für ein, ja, was man alles denken muss oder was realistisch ist, also das finde ich schon immer sehr cool.
Und im ersten Schritt geht es ja auch nicht unbedingt um das digitale Tool, sondern eher um ein Problem, was ich erkenne, ne? Was ich irgendwie erkenne in dem Prozess. Schreibt ja auch irgendwie auf der Website irgendwie Digitalisierung als Problemlösung. Und es ist ja wahrscheinlich auch erlaubt, dass ich einfach mit einem Problem zu euch komme, wo ich sage, okay, da brauchen wir was anderes. Habt ihr da irgendwie Ideen oder Know-how?
Genau, du sagst es, Flo, so ist es tatsächlich oft, dass... Weil eine Lösung kann ja nur aus einem Problem entstehen. Es ist schon schwierig zu sagen, hey, wir haben jetzt hier was identifiziert, hier ist unsere Lösung. Du hast recht, die Leute haben ein konkretes Problem und wir versuchen da dann anzupacken oder uns eben entsprechende Expertinnen ranzuholen.
Jetzt haben wir mal gehört, wie kommen die Ideen an euch ran? Wie geht ihr mit den Leuten um? Und wie befähigt ihr sie? Geht respektvoll auch mit den Ideen um, etc.? Dann können wir uns grob vorstellen, über Netzwerk, Kooperation entsteht dann, reift dann was und dann entsteht dann auch ein Geschäftsmodell und vielleicht sogar ein Startup. So, jetzt ist es irgendwie für uns noch nicht ganz greifbar. Was kommt dann am Ende raus? Hast du vielleicht mal so Erfolgsgeschichten?
Aber sehr gern erkläre ich euch, wenn ihr wollt, ein paar unserer Erfolgsgeschichten. Und zwar am bekanntesten oder eins der interessantesten Ausgründungen bisher ist Notify. Und zwar ist es Maschinenüberwachung in Echtzeit. Also es verbindet quasi Produktionsanlagen, um aus den Maschinendaten geschäftskritische Erkenntnisse zu ziehen. Also per App informiert Notify jederzeit und in Echtzeit über den aktuellen Status einer Maschine beziehungsweise einer ganzen Produktionsanlage, wodurch dann natürlich Maschinenstillstände verhindert werden können, also erstmal erkannt und dann verhindert werden können. Das ist natürlich klasse, du hast weniger Produktionsausfall, du kannst schneller reagieren. Und das war tatsächlich einfach vorher nicht möglich. Als ich angefangen habe, dachte ich, ah krass, das gab's noch nicht. Aber ja, jetzt ist die Maschine smart und gibt dir Infos, was sie hat, was sie braucht, was gerade passiert.
Und nutzt ihr das jetzt aktuell nur selbst oder nutzen das jetzt auch schon andere Firmen?
Das nutzen auf jeden Fall Kunden von Netsch Maschinen, soweit weiß ich Bescheid. Über mehr kann ich gerade keine Auskunft treffen.
Mhm. Sorry. Okay. Aber grundsätzlich ist der Plan schon, dass man das auch weiter vertreiben kann und mit anderen Industrielösungen verknüpfen kann.
Ja. Genau, also unsere Lösungen, unsere Produkte sind nicht nur rein für Netzmaschinen da. Klar bietet es sich an, dass man das erstmal an der Netzmaschine anbindet, wenn sie schon da ist und zur Verfügung steht. Aber geplant ist immer, dass es auch andere Maschinenhersteller nutzen können.
Da muss es ja auch irgendwie dann so, also stelle ich mir jetzt zumindest vor, also ich kenne die Pumpen, die Netsch herstellt, da braucht es ja dann auch irgendwie zusätzlich zu der Software Hardware, oder? Wer produziert es oder wer stellt es her?
Also bei Pumpen, das war jetzt ein schlechtes Beispiel, weil Pumpen sind noch gar nicht smart.
Ach so, okay.
Die haben keine Software
dran. Dann ziehe ich dieses Beispiel zurück. Eine Netschmaschine, sagen wir so.
Genau. Was ist deine Frage?
Ja, man muss ja irgendwie eine Schnittstelle herstellen von der Software zu der Maschine. Wie... Da braucht man ja möglicherweise auch Hardware-Elemente oder so. Das stelle ich mir jetzt so vor, wenn dem nicht so genau ist, dann erzähl es uns.
Genau, es ist zum Beispiel bei meinem ersten Projekt jetzt so gewesen, dass es die Maschine gibt, wir ein Software-Produkt, also ein digitales Produkt entwickelt haben und eine Schnittstelle da sein muss. Zum Beispiel ein anderes digitales Produkt in der Maschine oder halt, wie gesagt, dass es schon Softwareanbindungen hat, das auf jeden Fall, und WLAN-Zugang, das muss gegeben sein, klar. Also nicht bei jedem Projekt, jetzt bei dem, über das ich jetzt gerade spreche zum Beispiel.
Hast du noch weitere Erfolgsgeschichten? Also das Notify haben wir jetzt gehört. Das findet man, glaube ich, auch auf der Website, habe ich gesehen. Ne? Das ist alles schon gelauncht und sozusagen gibt es schon Versionierungen. Genau, habt ihr da noch weitere Erfolgsgeschichten?
Ja, zum anderen hätten wir da noch SenseExpert. Und zwar geht es da um Messungen im Polymerbereich, die früher eben extra im Labor ausgeführt werden mussten. Und die können jetzt via SenseExpert in der Anlage selbst ausgeführt werden. Also dazu werden moderne Technologien wie AI oder Machine Learning herangezogen. Das bedeutet, während zum Beispiel ein Produkt in die Maschine fließt, sagt dir ein Sensor direkt, läuft es so gut, läuft es so schlecht, brauchst du mehr, brauchst du dies, brauchst du das. Und genau, das haben wir eben auch intern umgesetzt, weil jemand mit einem Problem auf uns zukam und gesagt hat, hey, das wäre doch cool, wenn unsere Maschine das und das hätte. Und dann wurde das eben miteinander entwickelt, immer wieder Prototypen gebaut, bis letztendlich dann das fertige Produkt rauskam und die Maschine smarter gemacht hat und vielen Leuten das Leben und das Arbeiten einfacher machen konnte.
Ja, krass, da fällt ja ein kompletter Prozessschritt weg, viel Abstimmung, macht vieles einfacher.
Genau.
Ja, cool. Jetzt gehört aber zu dem ganzen Experimentieren und zu dem ganzen Erfolg, den ihr habt und zu den Erfolgsgeschichten ja irgendwie auch die andere Seite, ne? Also oh, ja. Das Scheitern gehört ja auch irgendwie dazu. Gab es auch mal sowas wie so richtige, ich nenne es jetzt mal Fuck-Ups?
Ja, definitiv. Ich finde, das ist auch einfach super wertvoll für ein Unternehmen, für die Person selbst, dass man Fehler macht, aber daraus lernt man. Also das finde ich für eine Entwicklung immer das Wichtigste, auch mal zu scheitern, daraus zu lernen. Man zieht einfach daraus die meisten Learnings und so ist es bei uns natürlich auch. Zumal nicht jeder, der auf uns zukommt und eine Idee hat, daraus entsteht dann was. Also sagen wir mal, wir starten ins Jahr mit 20 konkreten Ideen und sagen, hey, wir wollen daran arbeiten. Daraus entstehen dann aber letztendlich vielleicht nur 3 und die anderen bleiben auf der Strecke, weil der Markt noch nicht so weit ist, es noch nicht umsetzbar genug ist, solche Sachen. Aber das kommt dann alles auf die, wie ich es immer nenne, Wall of Nice Try. Und die, ich finde, je größer die ist, desto mehr hast du einfach gelernt und hast du in dir als Learnings und die machen dich einfach auch aus, dich als Unternehmen, dich als Einzelperson und helfen dir fürs nächste Projekt. Und wie gesagt, wir haben sehr, sehr viele Ideen, sehr viele Leute, die Probleme haben und wie gesagt auch Probleme, aber daraus entstehen natürlich wenig gar Konkretes, als man jetzt sich vielleicht wünschen würde, aber bisher passt es auch voll von der Kapazität und unserem Team und der Auslastung. Und lieber wollen wir dann was super gut machen, als nur sowas Halbgares. Und ja, man muss dann halt auch mal, klar, es ist traurig und frustrierend, wenn man sagt, hey, mein Projekt ist jetzt nichts geworden, aber so ist das Leben, ne?
Teilt ihr diese Wall of Nice Try auch irgendwie gemeinsam? Zelebriert ihr das auch irgendwie?
Also bisher noch nicht, aber ich hatte mir auch überlegt, wir haben jetzt überlegt, tatsächlich einen Jahresrückblick einzuführen, indem wir dann nochmal über alle Projekte gucken, die was geworden sind, die nichts geworden sind, wo was Lustiges passiert ist, auch einfach so ein Jahresrückblick für uns selber. Aber Flo, gute Idee. Vielleicht sollten wir das auch als so ein kleines öffentliches Board intern mal teilen. Eigentlich eine ganz gute Sache.
Ja, wir kennen das von, das ist so eine Art Eventformat, ne? Fuck Up Club nennt sich das. Das hatten wir auch mal im Rahmen unserer Future Days in Bamberg. Das war eine sehr interessante Veranstaltung, weil das natürlich einen hohen Unterhaltungswert hat. Klar, man kann sich natürlich auch für andere freuen, wenn sie erfolgreich sind mit einer Idee und einem Projekt, sage ich mal. Aber ja, das ist auch ein bisschen menschlich, ne? Dass man sich auch über, sage ich mal, gescheiterte Sachen ja nicht lustig macht, aber halt, dass man das amüsant findet. Ne? Und ich finde ja gerade in dieser Startup-Kultur ist dieses Scheitern, diese Scheiterkultur, nenne ich es mal, ja viel mehr integriert und auch akzeptiert als gefühlt woanders, ne? Da muss man immer auf den Punkt abliefern, es muss immer alles Hand und Fuß haben und so. Das finde ich eigentlich, aus dem Scheitern heraus, finde ich, generiert man auch Neues und kann auch Schlüsse ziehen und entwickelt sich schneller weiter, als wenn man immer nur alles richtig macht.
Auf jeden Fall.
Jetzt hattest du vorhin auch so ein bisschen so angeschnitten, was in eurem Team so los ist. Mhm. Da würde ich jetzt gerne noch mal tiefer einsteigen. Was für Leute arbeiten bei euch im Team? Was gibt's da für Rollen? Also wir kennen jetzt dich. Und was gibt's da noch so für Typen?
Also passt auf. Der Tobi zum Beispiel, unser Innovation Designer, kümmert sich vorrangig um sowas wie UX-Design. Aber er ist auch für das Setup, das Aufsetzen des Konzepts, aber auch für die Umsetzung verantwortlich. Also er kann wirklich alles. Ich bin richtig begeistert von meinem Team, muss ich immer wieder sagen. Andi andererseits, der ist Innovation Architect. Der ist eher so für das Wie zuständig, also die Prozesse und Methoden. Wie arbeiten wir? Wie setzen wir es um? Finde ich super interessant. Dadurch, dass jeder was anderes kann, irgendwie jeder gefühlt alles kann, kann man sich immer den Ball so hin und her spielen. Der eine gibt da noch Input, der andere dort. Ich bin jetzt ganz neu als Innovation Project Manager da und kümmere mich auch um die technischen Sachen. Klar, ich versuche mich reinzufuchsen, soweit das halt geht, auch für mein Verständnis. Aber ich kümmere mich um alles, was so interne, externe Kommunikation, Marketingmaterialien, Social Media angeht. Dann natürlich noch unseren Team Head of, unseren Chef, der Christian, der macht typische Geschäfts- oder Chefdinge, macht die Budgetplanung, macht die Kommunikation mit dem Management und ja, dann pro Projekt immer noch die ExpertInnen, die wir ranholen mit speziellem Knowledge, Know-how, sei es Consultancy, Programmierer, genau.
Ja, also super. Das sind also quasi, man muss heute, also wenn man bei euch quasi arbeiten möchte, dann muss man sehr breit aufgestellt sein, beziehungsweise man muss sehr vielseitig interessiert sein und einfach machen wollen, denke ich. Ne?
Ich wollte gerade sagen, du musst nicht alles können, aber ich glaube, die Lust und das Interesse ist wichtig, dass du dich einfuchsen willst, dass du mitwirken willst an einem neuen, coolen Projekt, sei es so technisch, wie es sein mag, aber ich möchte das trotzdem verstehen und wissen und ich bin super froh, dass die Jungs mir immer wieder Input geben, dass ich immer jeden fragen kann, auch aus den Geschäftsbereichen. Aber du musst es wollen. Also das ist super wichtig. Hm. Die Lust und das Interesse dahinter.
Jetzt ist es ja, wie du das jetzt so beschreibst, ist es ja eigentlich eine neue Art zu arbeiten. Das ist ja diese Art zusammenzuarbeiten und auch zu netzwerken. Das gibt es ja jetzt noch nicht so lange. Das ist ja, kann man noch nicht als Tradition bezeichnen. Aber im Kontrast dazu ist ja Netsch 150 Jahre alt. 2023 ist Jubiläum. Das ist so ein richtiges familiengeführtes Traditionsunternehmen. Wie passt das zusammen? Merkt man, also wie lebt ihr diese andere Kultur? Matcht es irgendwie miteinander oder ist es ganz anders?
Also ich muss sagen, dadurch, dass ich jetzt schon in mehreren Unternehmen war und jetzt einen guten Vergleich habe, dass Netsch wirklich eins von den coolsten, modernsten Unternehmen ist, in denen ich bisher gearbeitet habe. Und klar, es gibt traditionelle Werte, die ich auch extrem wichtig finde, wie dass man uns vertrauen kann, wir wirklich qualitative Maschinen herstellen und quasi reliable sind. Aber ich habe noch nie gespürt, weder in dem Geschäftsbereich noch bei uns bei Netjax, dass wir beschränkt im Denken sind. Also das finde ich gar nicht. Wir sind zwar ein Traditionsunternehmen, aber ich habe schon wirklich andere bei anderen Unternehmen gearbeitet, das wirklich, da würde ich Netsch echt als top, cooles, modernes Unternehmen sehen und ich finde, man merkt nicht, dass sie schon 150 Jahre alt sind, muss ich wirklich sagen, außer halt, wenn man auf die Qualität der Maschinen schaut, aber nicht in der Denkweise. Da gibt es wirklich immer neue, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, neue Konzepte oder eben Sachen, die Netsch fördert, Denken, Kreativität, ja.
Das heißt, mit eurer Art zu denken, wenn ihr da reingeht, dann stoßt ihr dann auf offene Ohren.
Ja, ich finde schon.
Ja, perfekt. Das heißt, also ich glaube, aber wahrscheinlich hat sich schon, leistet ihr auch einen Beitrag, dass sich die Kultur immer weiterentwickelt, ne?
Das auf jeden Fall. Ich finde so eine interne Digitaleinheit schon wichtig für jedes Unternehmen eigentlich, dass man darf einfach nicht verweilen. Man muss auf den Zug aufspringen. Die Digitalisierung ist super wichtig und deswegen finde ich es auch super toll, dass wir eine eigene Säule sind und trotzdem auch innerhalb des Unternehmens fest verankert. Ich finde, das sollte eigentlich jedes Unternehmen haben, finde ich total gut.
Ja, das ist ein super Appell. Jetzt habe ich irgendwie den Bedarf erkannt und möchte im Unternehmen was bewegen. Ja, wie gehe ich da ran? Was kann denn ein erster Schritt sein? Hast du da eine Idee?
Du meinst, wenn ich jetzt ein Unternehmen wäre?
Ja, es geht ja drum. Uns hören ja Leute zu und die sagen so, Mensch, ja, ist cool. Bei uns gibt's auch immer wieder an verschiedenen Stellen Ideen, ne? Und da gibt's Leute, die wollen was bewegen, aber irgendwie kommt das nicht so in Gang. Wie mache ich das? Wie kann ich so einen ersten Schritt machen, dass ich da auch, also, ne, ohne dass ich jetzt von außen da eine Digitaleinheit irgendwie überstülp, sondern dass ich einfach sage, so, ich möchte damit jetzt mal anfangen.
Okay, dann würde ich auf jeden Fall sagen, dass man sich eine Veranstaltung quasi klärt, dass man sagt, sei das jetzt remote oder im Unternehmen als Veranstaltung, aber dass man mal sagt, hey, wir machen Tag der offenen Tür, bringt eure Ideen mit, eure Pain Points, wir wollen da digital rangehen, also dass man einfach mal ein erstes Setup macht, die Leute darauf vorbereitet und sagt, wie findet ihr das, vielleicht gucken, ob das Anklang findet, muss ja jetzt, wie du schon sagst, keine neue Säule oder eine Digitaleinheit per se sein, aber dass man halt einfach Events launcht und sagt, wir haben das vor, das wäre cool, oder Best Practices vorstellt, dass die Leute auch sehen, dass es einen Impact hat und das Unternehmen voranbringt, ja.
Und welche Methoden kann ich da jetzt von euch einsetzen dafür? Hast du da eine Idee?
Von uns?
Ja, also zum Beispiel, dass man sagt, ganz wichtig ist jetzt das agile Arbeiten oder dass du, was mache ich dann mit den Ideen, was ich einfach von euch lernen kann?
Also ich würde schon sagen, durch das agile Arbeiten sind wir halt total flexibel und schnell und können reagieren. Und wenn man einfach ein cooles Team mit verschiedenen Skills hat, dann sind da keine Grenzen gesetzt. Und die Leute natürlich Lust und Bock drauf haben, dann priorisieren wir das, schauen, hey, können wir das reinschieben? Macht es Sinn? Finden wir das cool? Let's take it on, so. Also ich finde, agiles Arbeiten ist das Beste, was es gibt.
Okay, also dann ist, also so, wenn ich es richtig verstehe, der Schlüssel eigentlich, erstmal unkompliziert an die Leute ranzukommen, die das Mindset haben, wo man sagt, okay, genau, die haben Bock, was zu verändern. Vielleicht eignen die sich dann auch später mal so eine Digitaleinheit aus dem Unternehmen rauszugründen, um mit denen einfach ins Gespräch zu kommen und so den ersten Schritt zu machen und an die Ideen zu kommen.
Das stimmt. Was ich immer noch finde, was ganz viel frischen Wind bringt, sind Studenten, wenn man an die Uni geht und sagt, hey Leute, habt ihr coole Ideen, wollt ihr Teil eines coolen digitalen Inkubators sein, in Corporate Inkubator, das finde ich immer wertvoll. Und ich muss auch echt sagen, unsere Studenten unterstützen uns tatkräftig und bringen immer coole Ideen mit oder neue Way of Workings. Und das finde ich auch immer wichtig, dass man im Unternehmen, jetzt unabhängig von uns, frischen Wind hat und von Zeit zu Zeit einfach Unterstützung von anderer Seite bekommt, so.
Stichwort Lust und Bock. Ich habe unglaublich Bock gehabt, mit dir, Dana, und auch mit dir, Flo, natürlich, dieses Thema zu besprechen. Es hat unglaublich Spaß gemacht. Es war sehr interessant, Dana. Vielen Dank für deine doch tiefen Einblicke in eure Arbeitsweise, in eure Denkweise und eure Kultur, wie ihr das Ganze lebt. Das finde ich super spannend. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr uns weiterhin treu bleibt, unseren Podcast abonniert auf allen bekannten Kanälen und ja, uns weiterhin einschaltet. Und dir, Dana, wünsche ich alles Gute, viel Erfolg und eine schöne Weihnachtszeit jetzt noch und einen guten Rutsch.
Dankeschön.
Danke, Dana.
Ich habe mich sehr gefreut. Ich habe mich sehr gefreut, mit euch zu sprechen. Es war sehr cool.
Dankeschön. Bis bald und bleibt gesund. Ciao.
Ciao.
Ciao.